Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Die Betrachtung zum Sonntag.
Vor genau 462 Jahren kam der berühmte Gegenreformator Karl Borromäus auf die Welt. Wir haben mit dem spanischen Kirchenhistoriker Mariano Delgado über diese katholische Figur gesprochen. Und die Sonntagsbetrachtung stammt in diesem Monat von Mutter Teresa, beziehungsweise wir hören Gedanken von ihr. Durch die Sendung führt Mario Galgano. Vorneweg die Nachrichten des Tages. Papst Benedikt XVI. Reist an diesem Sonntag zu einem eintägigen Pastoralbesuch in die sizilianische Hauptstadt Palermo. Höhepunkt der Visite ist am Vormittag eine Messe auf der Strandpromenade von Palermo, zu der rund 100.000 Gläubige erwartet werden. Wir übertragen live mit deutschem Kommentar. Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage oder bei unseren Partnersendern. Die Musik kann nach den Worten von Papst Benedikt schon auf Erden einen Ausblick auf das Paradies vermitteln. In ihren größten Schöpfungen werde das Leben in seiner ganzen Tiefe vom täglichen Martyrium bis zum extremsten Opfer hörbar, sagte der Papst am Freitag nach einem Konzert des römischen Orchesters der Nationalakademie Santa Cecilia im Vatikan. Auf diese Weise bilde sie eine Vorwegnahme jener Symphonie, die wir zusammen im Paradies singen werden. Papst Benedikt XVI. Hat die Bevölkerung Nigerias zu mehr Engagement für Demokratie, Frieden und Menschenrechte aufgerufen. Ziel der Bemühungen sollten eine gerechte Gesetzgebung sowie eine umfassende Entwicklung des Landes sein, zitierte der Vatikanische Missionsdienst Fides am Freitag aus der Botschaft des Papstes zum 50. Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes. Vor seiner Unabhängigkeit am 1. Oktober 1960 zählte das westafrikanische Land zum britischen Kolonialreich. Kardinal Josef Tomko, früherer Präfekt der Vatikanischen Missionskongregation, ist von Papst Benedikt zur 300-Jahr-Feier der Kathedrale der weißrussischen Hauptstadt Minsk am 9. Oktober entsandt worden. In einer am Samstag von Vatikan veröffentlichten Botschaft an den slowakischen Kardinal würdigte der Papst die große Bedeutung dieses Gotteshauses für die Geschichte des Christentums in Weißrussland. Zudem hob er das Wirken des Erzbischofs von Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, hervor. Zum 20. Jahrestag der Wiedervereinigung hat das Kolpingwerk Deutschland zum Einsatz für Demokratie und Freiheit aufgerufen. Der Vorsitzende des katholischen Sozialverbandes, Thomas Dörflinger, verwies am Samstag in Fulda auf alarmierend niedrige Wahlbeteiligungen und einen wachsenden Unterschied zwischen Arm und Reich. Deshalb sei eine neue Initiative notwendig, um den Erhalt von Demokratie und Freiheit zu sichern. Dörflinger unterstrich zudem, es sei an der Zeit, die verbliebenen Mauern zwischen Ost und West einzureißen. Die italienische Bischofskonferenz hat abermals ihren Willen zu einem entschiedenen Vorgehen gegen sexuellen Missbrauch durch Kleriker bekräftigt. Man müsse den Weg der Reinigung mit Entschlossenheit fortsetzen, heißt es im Abschlussdokument des Ständigen Rates der Bischofskonferenz, das am Freitag in Rom veröffentlicht wurde. Soweit die Nachrichten. Karl Borromäus wurde als Sohn des Giberto Borromeo, Graf von Arona und der Margherita de' Medici, in der Burg von Arona am Lago Maggiore geboren. Das war am 2. Oktober 1538. Wer war aber Karl Borromäus? Er war Kardinal, Erzbischof von Mailand und vor allem ein bedeutender Vertreter der Gegenreformation. Der heilige Karl hat durchaus einen Bezug zur aktuellen Zeit. Das sagte mir der Dekan der Theologischen Fakultät der Schweizer Universität Fribourg, der spanische Kirchenhistoriker Mariano Delgado.
Ich spreche nicht gerne von Gegenreformation. Ich verstehe, dass der Begriff auch geläufig ist. Aber mir liegt daran, zu zeigen und zu betonen, dass Karl Borromäus vor allem einer war, der das Reformkonzil von Trient umsetzen wollte. Und Trient war insofern ein Reformkonzil, als es nicht nur doktrinäre, lehrreiche Dekrete gegen die Theorien der Protestanten verabschiedet hat, sondern auch Disziplinarmaßnahmen, die dann doch auf eine grundlegende Reform der katholischen Kirche hinausliefen. Sie betreffen die Reform des Bischofsamtes, die Reform des Klerus, die Reform der Spiritualität, des Gottesdienstes und so weiter und so fort. Und bei dieser Umsetzung der Reformen von Trient ist Borromäus vorbildlich vorgegangen, sodass er in seinem Bistum Mailand, ja, wir könnten sagen, vielleicht ein gutes Experiment zustande gebracht hat, wie man ein solches Konzil in die Tat umsetzen konnte. Mailand, das Erzbistum Mailand, ist unter Borromäus in der Weltkirche mehr oder weniger so ein Modellbistum geworden.
Und welche Rolle hat er denn für den Alpenraum? Aber es gibt ja heute noch viele Borromäus-Kirchen oder Kapellen, die dem Heiligen gewidmet sind. Was war denn da sein Wirken sozusagen nördlich der Alpen?
Die Verehrung Borromäus als heiligen Bischof und Kardinal geht nicht zuletzt darauf zurück, dass er als Pestheiliger in der frühen Neuzeit im 17. Jahrhundert besonders beliebt war. Vor diesem Hintergrund sind ihm gerade in Zeiten, wo eine Pestepidemie war und durch Fürbitten des Borromäus manches verhütet werden konnte, sind ihm sehr viele Kapellen und Kirchen im Alpenraum gewidmet worden, die allerschönste, die bekannteste, vielleicht die sogenannte Karlskirche in Wien, eine wunderschöne Kirche. Aber die Bedeutung Borromäus kommt auch daher, gerade für den Alpenraum und namentlich für die Schweiz, dass er als Erzbischof von Mailand auch eine gewisse Verantwortung für die Schweiz mit übernommen hat, als apostolischen Visitator. Er hat hier im Bereich der Eidgenossenschaft Informations-Visitationsreisen übernommen, um sich einen persönlichen Blick über die Zustände der Katholiken zu machen. Er hat als Ergebnis dieser Visitationsreisen Berichte verfasst nach Rom und auch Maßnahmen vorgeschlagen, die dann doch in die Tat umgesetzt werden konnten und zu einer Wiederbelebung des Katholizismus in der Schweiz geführt haben. Zu diesen Maßnahmen gehören zum Beispiel die Errichtung einer ständigen Nunziatur in Luzern, aber auch die Aussendung zum Beispiel von Kapuzinern und Jesuiten in die Schweiz, die Kapuziner vor allem nach Graubünden, die Jesuiten in die innere Schweiz, aber auch nach Fribourg.
Es ist ja so, dass diese Visitationsreisen, die der Borromäus gemacht hat, so ein bisschen ja auch das erste Bild der Kirche über die Schweiz ja irgendwie gebracht hat. Also war ja einer der ersten, die überhaupt diese Schweizer auch beschrieben hat. Das Gute, das weniger Gute und auch das Spezielle, das Zusammenleben mit Protestanten, nicht?
Für Menschen, für Katholiken südlich der Alpen wirkte manches, das sich hier etabliert hatte im Jahrhundert der Reformation, wirkte manches ungewöhnlich. Und dazu gehört eben die Art und Weise, wie man hier im Grunde damit umgegangen ist, dass in engen Räumen zum Beispiel beides vorhanden war, sowohl das reformierte Bekenntnis als auch das katholische, dass die Leute in sehr enger Nachbarschaft zueinander gelebt haben, dass man zum Teil arrangiert hatte mit der jeweils anderen Konfession. Und südlich der Alpen war mehr oder weniger eher der Meinung, man sollte die katholischen Zustände wiederherstellen und soweit es geht den Protestantismus zurückverdrängen. Was die Schweiz betrifft, das ist zum Teil in Graubünden ein wenig auch die Politik der katholischen Reform gewesen, die aus diesem Grund auch eine gegenreformatorische Stoßrichtung auch hat. Aber im Prinzip muss man sagen, eigentlich das Anliegen der katholischen Reform war nicht so sehr, die Protestanten zurückzuverdrängen, sondern einfach für die Erneuerung und für die Bildung der Katholiken zu sorgen. Sie haben erkannt, dass es nicht darum geht, Streitgespräche mit den Protestanten zu führen, auch nicht Religionskriege, sondern dass eben das Gebot der Stunde darin besteht, die innere Erneuerung des Katholizismus voranzutreiben. Und das heißt Bildung, und das heißt eine erneuerte Predigt, eine erneuerte Katechese, und das heißt eben, dass man an eine Art spirituelle Wiedergeburt der Kirche denkt, analog zu dem, was Romano Guardini im 20. Jahrhundert sagte, dass wir von einer Wiedergeburt der Kirche in den Seelen ausgehen sollten.
400 Jahre Karl Borromäus, das ist eine lange Zeit. Hat er noch irgendwie auf die heutige Zeit, jetzt ist auch noch das Zweite Vatikanische Konzil ja in der Zwischenzeit noch gekommen, hat er da irgendwie noch einen Einfluss oder irgendwie eine Nachwirkung?
Er ist jetzt ein wenig in Vergessenheit geraten, das muss man sagen, jedenfalls in der Schweiz, nicht so sehr in Mailand natürlich. Aber er wäre nach wie vor aktuell. Er wäre aktuell, nicht zuletzt deswegen, weil er nach Trient gezeigt hat, was ein Bischof sein sollte. Das heißt, mehr er ein Hirte als ein Herr, als ein Dominus. Also einer, der sich wirklich auch im Bereich der Spiritualität, der Predigt und der Katechese engagiert. Einer, der die Verantwortlichen des Bistums zusammenruft, um gemeinsam Synoden abzuhalten, Pastoralpläne abzuarbeiten. In diesem Sinne haben wir in der Gegenwart genau das zu tun, was nach Trient in Mailand mit Borromäus getan wurde. Wir haben im Grunde dafür zu sorgen, dass ein Konzil, das sehr wichtig ist für die Gegenwart der Kirche, wirklich auch umgesetzt wird. Und das Beste, das wir dafür tun könnten in der Weltkirche, wäre, dass wir uns nicht so sehr fixieren auf das, was Rom tut, so wichtig das ist in der Weltkirche, dass von Rom auch Impulse ausgehen. Aber gerade die Zeit Borromäus zeigt uns, dass damals die besten, die wichtigsten Impulse für die Umsetzung der Reform von Trient nicht von Rom ausgegangen sind, nicht von den Päpsten, sondern von Bischöfen wie Borromäus. Das heißt, ein Gebot der Stunde wäre heute auch, sich in der Weltkirche nach Bistümern, nach Bischöfen, nach Lokalkirchen umzusehen, wo das Zweite Vatikanische Konzil auch vorbildhaft in die Tat umgesetzt worden ist, sodass ein Netz in der Weltkirche, ein Netz von reformorientierten Lokalkirchen entstehen könnte, die dann wiederum auch auf Rom positiv einwirken könnte.
Was hat denn für Sie persönlich Karl Borromäus für eine Bedeutung?
Ich bin in Spanien aufgewachsen und in Spanien ist Borromäus nicht so bekannt gewesen wie hier. Es gibt natürlich auch in vielen Kirchen gibt es auch ein Bild des Borromäus als Pestheiliger, als Schutzpatron gegen die Pest. Aber eine andere Bedeutung hat Borromäus in Spanien nicht gehabt. Ich habe ja allerdings sehr lange im deutschsprachigen Raum gearbeitet und zum Beispiel aus der Tätigkeit in Deutschland ist mir bekannt der sogenannte Borromäus-Verein, ein Verein, der in der sogenannten pianischen Epoche, also in der Zeit des Ultramontanismus, entstanden ist, um Katholiken im Bereich der Bildungsarbeit und der Pressearbeit zusammenzubinden. Aus meiner Tätigkeit in Österreich, in Innsbruck, sind mir verschiedene Karlskirchen bekannt. Und seit ich in der Schweiz bin, habe ich verstanden, je mehr ich mich mit der Kirchengeschichte der Schweiz auseinandergesetzt habe, habe ich verstanden, wie bedeutsam, wie wichtig Karl Borromäus gewesen ist am Ende des 16. Jahrhunderts, damit der Katholizismus in diesem Land wieder zu einer Blüte kommt.
Soweit Mariano Delgado, Kirchenhistoriker und Dekan der Theologischen Fakultät an der Schweizer Universität Fribourg. Und wir machen weiter mit dem Sonntagsevangelium und dazu passende Gedanken von Mutter Teresa.
Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit baten die Apostel den Herrn, stärke unseren Glauben. Der Herr erwiderte, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden und verpflanz dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wenn einer von euch einen Sklaven hat, der pflügt oder das Vieh hütet, Wird er etwa zu ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen, nimm gleich Platz zum Essen? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir etwas zu essen, gürte dich und bediene mich. Wenn ich gegessen und getrunken habe, kannst doch du essen und trinken. Bedankt er sich etwa bei dem Sklaven, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen, wir sind unnütze Sklaven, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan.
Die Leute sind unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen. Liebe sie trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden sie dir egoistische Motive und Hintergedanken vorwerfen. Tue trotzdem Gutes. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und echte Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Das Gute, das du tust, wird morgen vergessen sein. Tue trotzdem Gutes. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem ehrlich und offen. Was du in jahrelanger Arbeit aufgebaut hast, kann über Nacht zerstört werden. Baue trotzdem. Deine Hilfe wird wirklich gebraucht, aber die Leute greifen dich vielleicht an, wenn du ihnen hilfst. Hilf ihnen trotzdem. Gib der Welt dein Bestes und sie schlagen dir die Zähne aus. Gib der Welt trotzdem dein Bestes.
And that he wants us to love one another as he loves each one of us.
Zeit baten die Apostel den Herrn, stärke unseren Glauben. Der Herr erwiderte, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden und verpflanz dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wenn einer von euch einen Sklaven hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird er etwa zu ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen, nimm gleich Platz zum Essen? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir etwas zu essen, gürte dich und bediene mich. Wenn ich gegessen und getrunken habe, kannst doch du essen und trinken. Bedankt er sich etwa bei dem Sklaven, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen, wir sind unnütze Sklaven, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan.
Damit endet diese Sendung. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Ein gesegnetes Wochenende. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.